Da habe ich jetzt meinen Einsatz um eine Minute verpasst. Verdammt, ich dachte, ich zeige mir das genau. Herzlich willkommen zu Punkt 12, heute am 5. September 2019. Als vorhin bei der Suchmaschine meines Vertrauens 5.9.2019 Tag des eingegeben habe, kam dabei raus, dass heute Tag der Wohltätigkeit ist, sowie auch Tag der Käsepizza. Ein kurzer Fun-Fact zum Anfang und vielleicht mit, wer die Möglichkeit jetzt mit einer veganen Käsepizza durch die Stadt zu laufen und die zu verteilen, ganz wohltätig. Andere Themen, die ich heute für euch zusammengetragen habe, ist ein Beitrag von meinem Kollegen Fabi zum aktuellen Prozess, der gegen einen Aktivisten aktuell vor dem Amtsgericht läuft, wegen einer Pius-Brüder-Demonstration von 2015. Dann ein Beitrag von Radio Rabe zu S17. Was ist das? Der erklärt, was es ist. Eigentlich ein Kürzel für eine ziemlich schlimme Geschichte. Dann nochmal was zum Alltag im Stühlinger und die Fokus-Europa-Nachrichten und außerdem ein feines, GEMA-freies Musikprogramm. Und los geht's auch direkt mit einem Lied von Joschka Kiefe.
جامي يهدى جبدل موسو دوك تفك جزم الصهدى حياة تدل عليك مكهبة عباد مرهبة كناش كسوة دليل والدنيا مسحبة ورجال مسحبة وتبعدهم في الرحبة وخيرنا لغيرنا فيك ما ينسقد رحلة هذه أخذت الرحلة في القطيع الضيع سكتة مع القماش ورا للبيع ما تتكلم في حقك سلم ممشي تحت الحكم وسالم فقري بحاله وحده عالم ظالم السيستام الكلب الهارم مخي تورم قلبي غرم حقدم غلغل يمارك الثروة مكدسة في دارك زواب لا تتعارك الدغرة تجيك من جارك سي نورمال ظهرك يتفرك مورد ولا في فلوكة مقطع ومفرد ولا هز سلاح بالغلط رصاص في الراس كلب على زبالة نفس يتقص فلوس ما تمس ما تكسب والو مدلة تعيش تقفص ترخص وتعطي هالو دنيا ماهيش فرص بوليس مضيق هالو مجلس لي فيه عصوص قانون الرش ما عم بالو لا تقرا السلطة تقرا هزوه الدعم ترفع بعد ما شبع زادت مع للمزيد يا بلا عزلة وجهه في الأخبار وبصع زاد طلع للحكومة وكأنه شي موقع ملا لا زادت وعد الإنجازات والقواعد والشباب في المقاعد في المقاهي والمعاهد والبطالة هي العاهد نفس الدولة نفس الحاكم نفس السلطة نفس الفس
بلادي يقضوا على سلطة رأس المال باتحاد الفكري والأيادي والحكومة للعمال بيجوا يا كارهين بلادي يقضوا على سلطة رأس المال باتحاد الفكري والأيادي والحكومة للعمال قداش سرقوا الخبز منا وباش وناس مستكرشين شيلوا كلاب السلطة عنا نسيروا الناس الكل متساويين
لا ولا لا انتباء للسيستام سبب الداء لا وفاء للوطن فيهم كلهم عندي سواء ميديا اللي تسندهم تعدم ما فيهاش دواء من جراهم تغاور راس المال وزاد تغا مستاء الزوالي منهم من كل اللي جرى الفقراء اللي تنخبهم شكون باع شكون شرى مقاسي شعبي سياسي راضي يضل واحد يقاسي سياسة موش الباسي حتى كلب يجير قياسي من ضرب اللي في راسي تعبى كاسي وباش مباسي قاسي الوضع وناسي الفقري حق عطاه بلاش مفضوح وما يخفاش الحال وزيد لعبت الكراسي بلاد مباحة بلا حراس والطحانة بالكداس شعب مفلتي مخو ماسي مستني هيبة من السماء شوفي فقر وابتلاء يمشي مقدم للوراء ويتأمل في الخلاصي لابد أن تذكر إنه الشعب قاسي أحزاب تتكلب على الكراسي الشعب قاسي أحزاب تتكلب على الكراسي نقاشي مع الأوباشي زادني كان أوجع في راسي أنا المقاومة هي قاسي أحزاب تتكلب على الكراسي واشتار الشعب ساسي
بيجوا
gilt die Versammlungsfreiheit auch für Blockaden von angemeldeten Versammlungen? Um diese grundsätzliche Frage geht es aktuell am Freiburger Amtsgericht. Nachdem der Prozesstermin mehrere Male, also ich habe mindestens zweimal mitbekommen, verschoben wurde, findet er nun heute wahrscheinlich wirklich statt. Die Kolleginnen, die vor Ort sind, sind telefonisch nicht erreichbar. Das spricht für mich dafür, dass sie da drin sind. Die Rote Hilfe hat auch angekündigt, dass eventuell zu temporären Handy-Konfiszierungen, Schlagnahmung vielleicht, also die Wörter sind zu krass, aber quasi Taschenkontrollen, Handys werden temporär eingesackt. Vielleicht ist das passiert. Vielleicht taucht auch noch jemand auf während der Sendung, dann würden wir direkt nochmal was dazu berichten. Aber genau, Anlass ist zum wiederholten Male die Blockade gegen den Aufmarsch der rechten frauenfeindlichen Pius-Brüder in Freiburg im Jahr 2015. Also es wurde auch schon mehrfach am Amtsgericht deswegen verhandelt. Ein Antifaschist muss sich wegen der vermeintlich unrechtmäßigen Störung der Versammlung der Pius-Brüder vor Gericht verantworten. Vertreten wird er von zwei Juristen, die sich für die Verteidigung freiwillig beigeordnet haben. Über den Prozess haben wir mit dem Juristen Jakob Bach gesprochen, der den Angeklagten verteidigt. Fabi war das und ihr hört jetzt den Beitrag.
Ja, 2015 ist schon lange her. Vielleicht kannst du nochmal zunächst das Versammlungsgeschehen rund um den Aufmarsch der Pius-Brüder 2015 zusammenfassen.
Ja, dem Angeklagten am Donnerstag wird vorgeworfen, sich im April 2015 an einer Sitzblockade beteiligt zu haben gegen den sogenannten Marsch für das Leben der Pius-Bruderschaft. Ganz kurz vielleicht zu dem Protestgegenstand. Die Pius-Bruderschaft ist eine christlich-fundamentalistische Priestervereinigung, die jedes Jahr kurz nach Ostern in der Freiburger Innenstadt eine Prozession durchführt, den sogenannten Marsch für das Leben. Und mit diesem Aufzug protestieren die Pius-Brüder gegen die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen und sprechen damit Frauen implizit das Recht auf Selbstbestimmung über ihren Körper ab. Für diese Position steht die Pius-Bruderschaft stark in der Kritik, aber nicht nur dafür, sondern auch deshalb, weil aus ihren Reihen immer wieder homophobe, antisemitische und antifeministische Äußerungen zu hören sind. Und Jahr für Jahr gibt es deshalb Protest gegen diesen Aufmarsch und im Jahr 2015, vor mittlerweile mehr als 4 Jahren, mündete dieser Protest unter anderem in eine Sitzblockade. Es wurde die Aufzugstrecke der Pius-Bruderschaft auf der Kaiser-Josef-Straße blockiert, und zwar direkt hinterm Martinstor. Und die Sitzblockierenden hatten Schilder und Transparente dabei, sie haben Sprechchöre gerufen, mit denen sie ihre eigene Botschaft transportieren wollten, nämlich für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, gegen Homophobie, gegen Antisemitismus, gegen reaktionäre Hetze. Und an dieser Sitzblockade beteiligte sich auch der Angeklagte, dem die Freiburger Staatsanwaltschaft nun vorwirft, er habe die Versammlung der Pius-Bruderschaft grob gestört und dadurch sei der Straftatbestand der Versammlungssprengung verwirklicht. David Werdermann und ich verteidigen den Angeklagten in diesem Verfahren mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte und des Arbeitskreises kritischer Juristinnen und Juristen Freiburg.
Die Blockade fand vor dem Martinstor statt. Wenn Einsatzleiter Hochuli gewollt hätte, hätte der Aufmarsch der Pius-Brüder am Rand des Tors vorbeigeführt werden können. Der Einsatzleiter entschied sich aber, die Blockade zu räumen. Ich hatte es schon gesagt, letztlich geht es im Prozess um die Frage, ob die Versammlungsfreiheit auch für die Blockade gegolten hat. Welche Auffassung vertritt die Freiburger Staatsanwaltschaft?
Ja, dem Angeklagten wird einzig vorgeworfen, an der Sitzblockade teilgenommen zu haben. Und die Freiburger Staatsanwaltschaft argumentiert, dieses Blockieren der Aufzugstrecke, das stelle in diesem Fall zwar keine Gewalt dar, aber es liege zumindest eine grobe Störung einer anderen Versammlung vor, denn der Aufzug der Pius-Bruderschaft sei durch diese Sitzblockade verzögert worden. zu der Frage, ob jetzt die Versammlungsfreiheit speziell auch für die Sitzblockade gilt. Damit hat sich die Freiburger Staatsanwaltschaft unseres Erachtens nicht hinreichend auseinandergesetzt bei der Anklage.
Ihr sagt jetzt, der Angeklagte ist frei zu sprechen. Warum?
Ja, wir sind der Auffassung, dass das Verhalten des Angeklagten, die bloße Teilnahme an der Sitzblockade, gerade keine grobe Störung im Sinne des Versammlungsgesetzes darstellt. Man muss in diesem Fall eben berücksichtigen, dass sich nicht nur die Piusbruderschaft auf die Versammlungsfreiheit berufen konnte, sondern auch der Angeklagte hat mit der Teilnahme an dieser Sitzblockade nichts anderes gemacht, als sein Grundrecht auszuüben, sein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Es ist anerkannt, dass auch Sitzblockaden Versammlungen darstellen können, und zwar dann, wenn sie nicht bloß auf die Verhinderung einer anderen Veranstaltung ausgerichtet sind, sondern wenn sie selbst eine eigene Botschaft transportieren. Und das war hier ganz klar der Fall. Den Blockierenden, denen ging es nicht allein darum, private Selbsthilfe zu üben, sondern sie wollten mit dieser symbolischen Blockade des Martinstors als Tor zur Innenstadt ein Zeichen setzen für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen und gegen das reaktionäre Weltbild der Piusbrüder. Und genau das ist aus verfassungsrechtlichen Gründen zu berücksichtigen bei der Frage, liegt eine grobe Störung durch den Angeklagten vor. Als grobe Störung darf unseres Erachtens nicht solches Verhalten angesehen werden, das selbst von der Versammlungsfreiheit geschützt ist. Und da der Angeklagte selbst Teil einer Versammlung war, liegt keine grobe Störung durch ihn vor.
Und die Blockade hatte auf jeden Fall versammlungsrechtliche Versammlungswirkung, zumindest gab es auch auf Bildern, auch im Internet zu sehen, sehr viele Transparente, es gab Sprechchöre, durchaus also ein Versammlungscharakter, den diese Blockade hatte. Ja, es gab nun schon mehrere Prozesse rund um die Blockade 2015, sie endeten mit Verurteilungen. Was bringt dieser erneute Versuch also vor Gericht gegen den Strafbefehl wegen vermeintlicher Versammlungsstörung, Versammlungssprengung vorzugehen? Es ist ja jetzt nicht wirklich abzusehen, dass das Freiburger Amtsgericht seine Rechtsauffassung ändern wird, oder?
Ja, in der Tat gab es anlässlich dieser Sitzblockade im Jahr 2015 zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen dieses Tatbestands der Versammlungssprengung. Die meisten dieser Ermittlungsverfahren wurden allerdings gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Und das wurde auch unserem Mandanten angeboten. Er hat sich damit aber nicht zufrieden gegeben, weil er der Überzeugung ist, dass er mit der Teilnahme an dieser Sitzblockade keine Straftat begangen hat. Man kann jetzt fragen, ob das wirklich noch etwas bringt, denn es gibt in der Tat bereits ein Urteil aus dem Jahr 2016 des Freiburger Amtsgerichts. Damals wurde ein Antifaschist verurteilt, der auch an eben dieser Sitzblockade teilgenommen hat. Wir halten dieses Urteil jedoch für falsch. Insbesondere sind wir der Meinung, dass das Amtsgericht damals die Versammlungsfreiheit der Sitzblockierenden nicht hinreichend gewürdigt hat. Und deswegen wollen wir jetzt gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte nochmal ganz grundsätzlich klären lassen, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen die Teilnahme an einer Sitzblockade eine grobe Störung und damit eine Straftat darstellt. Das ist eine Frage, die nicht nur in diesem Einzelfall von Bedeutung ist, sondern ganz grundsätzliche Relevanz hat für Sitzblockaden als Mittel des zivilen Ungehorsams. Unter welchen Voraussetzungen kann ich mich also noch an einer Sitzblockade gegen eine Versammlung beteiligen, ohne mich strafbar zu machen?
2016 im angesprochenen Prozess hat das Freiburger Amtsgericht gesagt, nein, die Blockade fiel nicht unter den Schutz der Versammlungsfreiheit. Wenn man dieser Argumentation folgen würde oder wenn das Gericht folgen würde, was hättet ihr dann weiter zu entgegnen als Verteidigung für den Angeklagten?
Unseres Erachtens muss das Gericht, selbst wenn es hier nicht die Versammlungsfreiheit der Sitzblockade anerkennt, dennoch zum Ergebnis kommen, dass dieser Tatbestand der Versammlungssprengung nicht erfüllt ist. Denn der Begriff der groben Störung impliziert ja gerade, dass nicht jede kleinere Störung gleich strafbewehrt ist, sondern es gibt auch einfache Störungen, die zwar rechtswidrig sind, gegen die die Polizei dann auch einschreiten darf, die aber nicht die Schwelle zur Strafbarkeit überschreiten. Unseres Erachtens liegt hier aus zwei Gründen allenfalls eine einfache, aber keine grobe Störung vor. Erstens wurde der Aufzug der Pius-Bruderschaft durch diese Sitzblockade nur sehr unwesentlich verzögert. Wir sprechen hier von wenigen Minuten, in der der Aufzug zum Anhalten gezwungen war. Das Stattfinden dieses Aufzugs war also zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Zweitens hätte es für den Aufzug der Pius-Bruderschaft zumutbare Ausweichmöglichkeiten gegeben. Zum Beispiel waren die Gehwege rechts und links des Martinstors dauerhaft passierbar und von der Sitzblockade gerade nicht umfasst. Und hierauf hätten die Pius-Brüder ausweichen können. Und auch deshalb liegt keine grobe, sondern allenfalls eine einfache Störung durch den Angeklagten vor. Und das muss das Gericht selbst dann berücksichtigen, wenn es sagt, diese Sitzblockade war nicht von der Versammlungsfreiheit geschützt.
Beim Prozess ist erneut mit massiven Einlasskontrollen zu rechnen. Wie bewertest du persönlich diese Maßnahmen des Gerichts?
Die Einlasskontrollen sind jetzt nicht unbedingt unüblich bei derart politischen Prozessen, bei denen auch Organisationen wie die Rote Hilfe zur Prozessbeobachtung aufrufen. Sie haben natürlich aber einen abschreckenden Effekt und können im Einzelfall dazu führen, dass einzelne Interessierte doch von der Teilnahme an diesem Prozess absehen. Das ist natürlich problematisch, dieser abschreckende Effekt der Einlasskontrollen. Insoweit sehen wir das sehr kritisch, haben aber auch im Voraus damit gerechnet.
Gilt die Versammlungsfreiheit auch für Blockaden von angemeldeten Versammlungen um? Unter anderem diese Frage wird es am Donnerstag, den 5. September, vor dem Freiburger Amtsgericht gehen. Anlass ist zum wiederholten Male die Blockade gegen den Aufmarsch der rechten frauenfeindlichen Pius-Brüder in Freiburg im Jahr 2015. Ein Antifaschist muss sich wegen der vermeintlich unrechtmäßigen Störung der Versammlung der Pius-Brüder durch Teilnahme an einer Sitzblockade vor Gericht verantworten. Wir haben mit dem Juristen Jakob Bach gesprochen, der den Angeklagten vor Gericht vertreten wird. Der Prozess geht um 8.30 Uhr am Donnerstag los. Bereits um 7.30 Uhr wird zu einer Kundgebung vor dem Gericht aufgerufen. Laut Roter Hilfe ist mit Einlasskontrollen, zum Beispiel Taschenkontrollen und auch der Beschlagnahmung von Handys der Temporären zu rechnen.
Ja, wir sind gespannt, wie das da jetzt ausgeht. Die Einschätzung war, dass der Termin heute etwas länger gehen wird, weil sehr viele Beweisanträge und Sichtungen angekündigt waren. Und wir hören jetzt hier erstmal noch ein Musikstück von Maria Pia, Rio Rivadavia, aus dem Album La Vuelta Manzana. Ein GEMA-freies Stück. Zieht's euch rein. La Vuelta Manzana. Ich habe das mal auch wieder recherchiert für euch. Sowas wie der Apfelrundgang. Weiter geht's mit einem betrüblicheren Thema, S17. Heute vor einem Jahr, am 5. September 2080, hat sich ein junger Mann namens Mohamed Dia in einer tunesischen Stadt verbrannt. Er protestierte damit gegen die umstrittene Grenzschutzmaßnahme S17. Ein Mann, der sich in Tunesien selbst verbrennt, weckt Erinnerungen wach. Denn im Dezember vor 9 Jahren nahm sich in Tunesien ebenfalls ein Mann auf diese Weise das Leben. Danach stand in der arabischen Welt kein Stein mehr auf dem anderen. Der arabische Frühling oder die Jasmin-Revolution brach aus. Tunesiens Diktator Ben Ali wurde vertrieben. Ähnlicher ging es Gaddafi in Libyen und Mubarak in Ägypten. Und Saleh im Jemen. Heute, fast ein Jahrzehnt später, sind viele ernüchtert. In vielen arabischen Ländern sind die Regierungen wieder autoritär geworden oder es herrscht Krieg. Tunesien schien bisher als einziges Land des arabischen Frühlings den Schritt in Richtung Demokratie geschafft zu haben. Amal El-Mekki zweifelt. Die Journalistin war vor einem Jahrzehnt eine der RevolutionärInnen in Tunesien. Soeben war sie in Bern, wo sie am Reportagenfestival für den True Story Award nominiert war. Für eine Geschichte über die Gründe, die heute vor einem Jahr zum Selbstmord von Mohamed Dia geführt haben. Rabe Inforedaktor Michel Spahr blickt mit ihr ein Jahr zurück und fragt sie, was ist denn diese berüchtigte Grenzschutzmaßnahme S17, die diesen jungen Mann in den Selbstmord getrieben hat.
S17 is a classification and it's a border measure taken by the Tunisian Interior Ministry. The ministry always said that this border measure is used in order to ban young people from joining ISIS.
S17 ist eine Grenzschutzmaßnahme des tunesischen Innenministeriums. Sie hat eigentlich den Zweck, Jugendliche davon abzuhalten, sich dem IS, also der Terrormiliz Islamischer Staat, anzuschließen. Doch die Maßnahme wird eingesetzt gegen Medienschaffende, Aktivistinnen und Aktivisten der Zivilgesellschaft und gegen andere Menschen, die nichts mit dem IS am Hut haben. Die Maßnahme wird auf Männer angewandt, nur weil sie einen Bart haben, oder auf Frauen, nur weil sie ein Kopftuch tragen. Im relativ säkulären Tunesien tragen viele Frauen kein Kopftuch. Manchmal genügt es schon, wenn die Behörden wissen, dass eine Verwandte oder ein Verwandter in Libyen oder in Syrien war, um auf einer S17-Liste zu landen. Ich habe durch meine Recherche herausgefunden, dass in Tunesien fast 100.000 Menschen auf einer S17-Liste sind. Und weil sie auf dieser Liste sind, dürfen sie nicht ins Ausland reisen, auch wenn sie dort studieren oder arbeiten müssen. Manchmal werden sie sogar daran gehindert, von einer Stadt in eine andere zu reisen, innerhalb Tunesiens. Sie werden dauernd von der Polizei kontrolliert. Mohamed Dia war während 3 Jahren in dieser Situation. Er wurde täglich von der Polizei belästigt und konnte keiner geregelten Arbeit mehr nachgehen. Er hielt diese Art von Gefängnis einfach nicht mehr aus und nahm sich das Leben. Da läuteten bei mir die Alarmglocken. Der Begriff Grenzschutzmaßnahme klingt eigentlich harmlos. Eine solche Maßnahme würde Sinn machen, wenn damit tatsächlich Leute geschützt würden, aber nicht, wenn sie in den Tod getrieben werden.
Let's think of it. I mean, if the Interior Ministry has to protect the people, it has to protect it without making people commit suicide.
Amal El-Mekki, Sie haben einen Artikel über diese Grenzschutzmaßnahme S17 geschrieben und wurden dafür für einen True Story Award am Reportagenfestival in Bern nominiert. Mit dieser Grenzschutzmaßnahme und der dazugehörenden Liste werden viele Menschen, auch Aktivisten und Aktivistinnen der Zivilgesellschaft, schikaniert. Gibt es eine Möglichkeit, von so einer Liste gestrichen zu werden?
For all those people, they never knew they were under the S17 until they went to the airport or they were controlled within the country. They don't know they are S17 until a policeman arrests them.
Das Verrückte ist, niemand weiß, ob er oder sie auf einer S17-Liste ist. Nur wenn du ins Ausland reist oder in eine Polizeikontrolle gerätst, kannst du herausfinden, ob du auf einer Liste von Terrorismusverdächtigen aufgeführt bist. Bis jetzt war es fast unmöglich, von so einer Liste gestrichen zu werden. Diese Listen widersprechen eigentlich unseren Verfassungsrechten. Trotzdem werden sie einfach von der Polizei geführt. Und sie führen zu Korruption. Wenn du viel Geld hast, kannst du einem Polizisten einfach Geld geben und er streicht dich von der Liste. Stell dir vor, du wärst tatsächlich eine Terroristin. Dann zahlst du einfach viel Geld und danach kannst du überall hinfliegen. Als ich meine Reportage über diese S-17-Grenzschutzmaßnahme veröffentlichte, versprach das Innenministerium, die Listen zu überprüfen. Inzwischen wurden ein paar tausend Fälle überprüft. Da aber mehrere 10.000 Menschen betroffen sind, geht das sehr langsam. Zehntausende von Menschen dürfen immer noch nicht frei reisen, obwohl die Behörden nichts gegen sie in der Hand haben.
Thousands of people, so that's what it makes it take more and more time. And there are a lot of people still banned and prevented from traveling.
Vor 9 Jahren startete der arabische Frühling in Tunesien, auch mit einem Selbstmord, auch mit einem Mann, der sich selber verbrannte. Der damalige Diktator Ben Ali musste abtreten. So wie Sie die aktuelle Situation beschreiben, erhalten wir das Gefühl, Tunesien sei auf dem Weg zurück, wieder eine Diktatur zu werden. Wie sehen Sie das, Amal El-Mekki?
I mean, we in the Arab world, Tunisia is described as the exception because we are called that we really succeeded our democratic transition and our revolution, and we have elections, we have elected the government and elected a president.
In der arabischen Welt gelten wir immer noch als das einzige Land, das es geschafft hat, sich zu demokratisieren. Tunesien gilt als der Ort, wo die Revolution von 2011 ein Erfolg war. Aber in Wirklichkeit haben wir sehr viele Errungenschaften des arabischen Frühlings schon wieder verloren. Die freie Meinungsäußerung gilt als eine der wichtigsten Errungenschaften. In den letzten 3 Jahren hat die Regierung jedoch wieder angefangen, repressiv gegen Medienschaffende, politische Aktivistinnen und Aktivisten vorzugehen. Manchmal reicht ein kritischer Beitrag auf Facebook und du landest im Gefängnis. Es ist fast schlimmer als vor der Revolution 2011. Den letzten Präsidenten Marzouki durftest du öffentlich kritisieren. Die jetzige Regierung lässt das nicht mehr zu. Medienschaffende werden entweder verhaftet oder gekauft. Sie werden bezahlt dafür, dass sie im Sinne der Regierung Bericht erstatten. Es ist fast schon wieder wie unter der Diktatur von Ben Ali vor 10 Jahren. Ich bin nicht sehr optimistisch. Jetzt sind bald Wahlen, aber alles ist nur noch schwarz oder weiß. Als Journalistin habe ich lieber viele Farben, denn mit bunten Farben lassen sich Geschichten erzählen. Aber jetzt, wenn alles nur noch schwarz-weiß ist, geht das nicht mehr. Ich bin alarmiert.
See it like in black and white. I don't see a lot of colors, and it's shameful because me as a journalist, I like colors because I like stories. And when I see black and white, this means that's really alarming.
Fast ein Jahrzehnt nach der Revolution droht die Demokratie in Tunesien zu scheitern. Aus dem arabischen Frühling droht auch in Tunesien ein arabischer Winter zu werden, wie das bereits in Ägypten, Jemen, Libyen und Syrien passiert ist. Wie können Sie als Journalistin unter diesen Umständen noch arbeiten?
Actually, I don't do a daily work because I don't do covering things. I'm working on stories that take 3 to 5 months to be done, and meanwhile I'm training some journalist or something.
Ich kann keinen Tagesjournalismus mehr betreiben. Ich versuche über mehrere Monate an Geschichten zu arbeiten. Über Wasser halten kann ich mich, indem ich angehende Journalistinnen und Journalisten ausbilde. Mein Beruf hat sich stark verändert. Ich habe zum Beispiel einen Beitrag über Geschäftsleute gemacht, die von einem Tag auf den anderen unter Hausarrest gestellt wurden, ohne offizielle Begründung. Ich hatte einen Deal mit einem Medium, das diese Geschichte veröffentlichen wollte. Als ich die Geschichte dann publizieren wollte, hieß es plötzlich, das Medium habe kein Geld mehr, um mich zu bezahlen, und würde folglich die Geschichte nicht veröffentlichen. Ich weiß, dass das nicht stimmte, aber es führte leider dazu, dass meine Geschichte nicht publiziert werden konnte. So etwas ist mir noch nie passiert und es hat mit der aktuellen Regierung zu tun. Bei einer anderen Geschichte habe ich aufgedeckt, wie es bei der Vergabe von Alkoholverkaufslizenzen zu Korruption kommt. Diese Lizenzen sind sehr begehrt und werden vom Innenministerium vergeben. Ich konnte die Geschichte zwar veröffentlichen, aber musste einige sehr pikante Details auslassen. Ich tat das aus Angst, weil ich niemanden habe, der mich beschützen kann. Vielleicht werde ich die ganze Geschichte in Zukunft mal veröffentlichen. Im Moment ist es jedoch zu gefährlich für mich.
Because maybe later, if things get better, I would do the following of the story and just talk about the details. But now I'm really fearing for myself, because it's really dangerous to do.
In 10 Tagen sind in Tunesien Präsidentschaftswahlen. In einem Monat wird ein neues Parlament gewählt. Gibt es eine Chance, dass die demokratischen Kräfte daraus gestärkt hervorgehen könnten, Amal El Mekki?
Actually, I don't see that coming, because, you know, the candidates that really have the biggest chances are whether mafia guys or the corrupted government themselves. So I don't see like a very potential in the candidates.
Ich glaube nicht, dass sich bei den kommenden Wahlen etwas verändert. Die Kandidaten mit den größten Chancen sind entweder Mafiosi oder sie sind Teil der jetzigen völlig korrupten Regierung. Es gibt Kandidatinnen, die sehr gut sind und an die Menschenrechte glauben, aber sie haben keine Chance, wenigstens nicht bei den Präsidentschaftswahlen. Bei den Parlamentswahlen gibt es vielleicht ein paar gute, junge Politikerinnen und Politiker, die gewählt werden. Aber es ist leider bloß eine kleine Minderheit, die an Menschenrechte, an die Demokratie und an die Revolution glaubt. Die mächtigen Parteien sind die religiös-konservative Ennahda oder säkuläre Parteien, die nicht mehr an die Revolution glauben. Ausgerechnet die politischen Kräfte, die dank der Revolution an die Macht kamen, verraten jetzt die Demokratie. Sie zerstören jegliche Hoffnung in Tunesien.
They are not believing in it and they are making us lose hope and making us lose all the pink view of Tunisia before.
Als kritische Journalistin und Beobachterin ihres Landes sind Sie, Amal El Mekki, eigentlich auch schon auf einer S-17-Liste gelandet mit Menschen, die unter Verdacht stehen, Terroristinnen zu sein?
Actually, not yet. They did not put me under that border measure. But every time I'm going out in the airport, they just pick me from the line and they start like asking me questions.
Ich selbst bin noch nicht auf der S17-Liste gelandet. Aber jedes Mal, wenn ich am Flughafen bin, werde ich kontrolliert und verhört. Sie durchsuchen mich und schauen, wie viel Geld ich auf mir trage. Einmal reiste ich in den Libanon, um dort eine Rede zu halten. Ich nahm nicht sehr viel Geld mit, weil ich wusste, ich würde dort für meine Arbeit bezahlt werden. Die Zöllner behaupteten, ich würde in den Libanon reisen, um mich zu prostituieren. Sie hielten mich eine Stunde lang fest, bis sie mich schließlich gehen ließen. Der Vorwurf, ich sei eine Prostituierte, war ganz klar ein Versuch, mich zu erniedrigen, mich einzuschüchtern und mich zu beleidigen. Sie wollten mich als Journalistin diskreditieren.
So they wanted to make me think that I'm really presumed to be like a sex worker or something, which was like in my country it would be like very very insulting and very very bad for a journalist or something.
Das war ein Interview mit, naja, es war nicht Spar, verdammt. Naja, Radio Rabe hat das Interview geführt, vielen Dank dafür, mit der Aktivistin, ich finde es noch raus, Amal El Mekki. Amal El Mekki heißt sie, Journalistin, die aktuell in Bern war und beim Reportagenfestival für den True Story Award nominiert war. Danke für eure Geduld. Jetzt hören wir noch ein Lied von Joschka, einem tunesischen Rap- und Aktivistinnenkollektiv. Mukab.
مرسي يسكع يبابا تسكول فم محلول لا يخرسوا السيستام المقبول دم سوري فورد راشي ميكرو خنقول
موت ديز موت اقطع انفس لقبرك فوت موت رهوطوا الفقراء تموتوا مرتين عشاوة على العينين في الحياة لا بصيرة فدين افتح يدين بين معه بالامر الهين نظام يتلين على جوتكم يصنع مجلس الموقر اختصاص تحكم العباد وسرقة البلاد فيكم يزرع غير الفساد كيكزاد عيش باد ستكونوا خرابا على امتداد الجهل سراب الصحراء نمشي وتمهل كلامي في راسك واحد اللي يخليك مبهدل اعلامكم مهما تحرر يبقى مقحول على خبز يقمروا عرفوا يقمروا عرفوا بينا يسمصروا كلامنا يسنصروا خاف على منصبو مكسبو نهبو ما تركسو وعلينا تمركسو زادو تبهسو يا بلاد علينا عفي هكا تكفي وتوفي متوفي عمل الريحة ناقص لك بر تزفي الدفي يحشي للغاشي ما يعيش في كان الخرشي واللص المرتشي اللي بعد بنايا ينخشي ميكانيزم مسخ ترافيك خي الشروط اخبار الموت الدور ده عرض بيها فالقهور الارض ولا تغور شرشور في الفم عليكم ما تكتبت بحور سطور وعليكم مكتوب يتيح السور ينعلبو بساسكم وش خاصكم خلو في الدنيا تراسكم ديروا على حراسكم واللي في الفقرة وداسكم وحد ما هو حاسكم روسكم راس الهم يحبي بوسكم ولي فلوسكم تبعد نفوسكم كثرة تزنوسكم دروف دروف تشريحوه بموسكم تحكوا على الحرية وبلادكم تحكمها فرنسا الراية ودع بها ضارة ودنا ودع أنسى تجروا على الفيزا حكايتكم ولا تكي الخنسة ايتام الاستعمار بالمقيم العام تونسى اشترها مجنسة غادي عطية للذل الكار بفلوس البزاقس راح عمل بازار وفار وش صار لولاد البلاد لهنا خرجوا في مستقبل قاع الدمار دينار ما يسوى كي رخصة العباد مشروع إبادة وسائل قمع حادة جذر الاعتداد مفروضة كان بالمادة قضايا ونظرة حادة قوانين مصالحة دولة فيها شادة
بش نبدأ نسب وعندي سبب ما نرضى نعيش كل عبدة في عقلي ما نزرب نحب نطير وجوانحي مكبلة بندير طبلة رقيس شعب خسيسي سوق في الهبلة تنبير وسب رخيص معسلي الكبدة عملي الفدة ستريس يدور في الراس ما زلت نحب نزيد نسب معترضة وما نقلب الفيستا وسبني كانت حب نعبي منكم لسه وما نخبي عدائي لكم المرض اللي فيكم ما يداويكم كان الرب كل المفلس كل يكسب لكلكم سواسية نفوسكم ياسر قاسية ماني ناسية كي كنت مباصي على جيلكم ننساكم بالكم ونخمم ما عدنا صغيركم قطيع هذا حالكم مطيع للحكام سلام الله يطالكم حروب وسيدان كل حابس كل خدام النظام صانعكم كما تبيعتكم خاسية بيعتكم ياسر راشية تعيشوا أتباع كل ماشية حاشية للبيع صناع عند عرافكم ألهيكم طبيع. ندب أصابعي في عين البري ما فيكم جيناكم بالشغب بالغضب نوافيكم بصرار الناشطين الخنار الجمعياتي بأخبار القابعين في السجون وتحياتي نعيشوا في مكعب بالجهل زادت شعب ما بعد السيستم في الفقراء يتوع دولة تزيد تصعب وقيد باش تبعد وقيد باش تتقعد وقيد هذا وعد نعيشوا في مكعب بالجهل زادت شعب ما بعد السيستم في الفقراء يتوع دولة تزيد تصعب
Das war Joschka mit Mukab und ihr hört Radio Dreieckland, das Mittagsmagazin Punkt 12 auf 102,3 Megahertz oder live im Web. Heute ist der 5. September und jetzt kommen die Fokus Europa Nachrichten. Eine Zusammenarbeit von Konrad und meiner Kollegin Pia.
Fokus Europa.
Danke dafür.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Heute am 5. September 2019. Britisches Parlament drückt Gesetz gegen No Deal durch. Deutschland Ermittlungen gegen Export illegaler Spähsoftware in die Türkei. Rund 600 Angriffe auf Geflüchtete im ersten Halbjahr 2019, mehrjährige Haftstrafen für Teilnahme an prodemokratischen Protesten in Russland. Am gestrigen Mittwoch hat das britische Parlament für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit gestimmt. Nach der Abstimmung im Unterhaus beschloss auch die zweite Kammer, das Gesetz vor dem morgigen Freitag zu verabschieden. Damit kann es vor der vom Premierminister angeordneten Parlamentspause ab dem 9. September in Kraft treten. Die Einigung zwischen den beiden Kammern kam in den frühen Morgenstunden zustande. Das Gesetz zwingt die Regierung, am 19. Oktober eine Verschiebung des Austrittsdatums in Brüssel zu beantragen, sollte bis dahin kein Austrittsvertrag zustande gekommen sein. Am Abend hatte das House of Commons zusammen gegen die Neuwahlpläne der Regierung votiert. Ohne eigene Mehrheit im Parlament war Johnson auf die Stimmen der Opposition angewiesen. Labour-Chef Jeremy Corbyn erklärte, seine Partei werde Neuwahlen erst zustimmen, wenn das No-Deal-Gesetz in Kraft tritt. Das könnte theoretisch noch vor der Parlamentspause am Montag passieren. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ein deutsches Softwareunternehmen, das Spielsoftware illegal exportiert haben soll. Das Unternehmen Fein Fischer wird demnach beschuldigt, ohne Ausfuhrgenehmigung ein Programm zur Überwachung von Handys in die Türkei verkauft zu haben. Dort wurde die Software mutmaßlich im Umfeld des oppositionellen Marsches der Gerechtigkeit 2018 eingesetzt. Mehrere Quellcode-Analysen durch Nichtregierungsorganisationen und Forschungseinrichtungen kamen zu dem Ergebnis, dass es sich bei der eingesetzten Software um das Programm FindSpay der Firma handelt. Für den Export Späh- und Überwachungssoftware muss in jedem Einzelfall eine Genehmigung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gegeben werden, das dem Bundesministerium untersteht. Laut Auskunft des Wirtschaftsministeriums wurde seit 2015 keine Ausfuhrgenehmigung mehr erteilt. Fein Fischer hat in Deutschland unter anderem das sogenannte Bundestrojaner für Bundeskriminalität hergestellt. Die Firma war in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik geraten, weil sie Überwachungssoftware an autoritäre Regime produziert hatte. Im ersten Halbjahr 2019 registrierte das Innenministerium insgesamt 609 Angriffe auf Geflüchtete. Das geht aus einer Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Nahezu alle Angriffe seien dem Bereich politisch motivierter Kriminalität von rechts zuzuordnen, so die Antwort der Bundesregierung. Zusätzlich zu Attacken, die sich gegen Geflüchtete selbst richten, sind zudem rund 100 Fälle bekannt, in denen Einrichtungen oder Hilfsorganisationen angegriffen wurden. Bei den Übergriffen wurden zwischen Januar und Juni dieses Jahres 102 Menschen zum Teil schwer verletzt, darunter 7 Kinder. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen leicht rückläufig. Auffällig ist allerdings, dass sich rund ein Viertel der Angriffe auf das Bundesland Brandenburg konzentrieren. Baden-Württemberg verzeichnete den Angaben zufolge 62 Übergriffe. In Moskau wurden Teilnehmer pro-demokratischer Demonstrationen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ihnen wird vorgeworfen, während der Proteste für eine freie und faire Kommunalwahl in der russischen Hauptstadt mit Gewalt gegen die Polizeibeamten vorgegangen zu sein. Einer der Verurteilten, Jero Schutschow, wurde die Teilnahme an Massenunruhen und der Aufruf zu extremistischen Taten online vorgeworfen. Schutschow hatte sich selbst als unabhängiger Kandidat für die Stadtratswahl registrieren wollen. Die Wahlen finden am kommenden Sonntag statt. Bereits im Vorfeld hatte die Wahlkommission unabhängige und oppositionelle Kandidaten von der Teilnahme ausgeschlossen.
Eine weitere Pressemitteilung, die uns heute Mittag erreicht hat, ist eine Blockadeaktion in Unterlüss bei der Firma Rheinmetall am Produktionsstandort Waffe und Munition haben Aktivistinnen einen Tripod errichtet und die Straße mit so Lock-ons, mit denen sich mehrere Leute aneinander gekettet haben, blockiert. Die Aktivistinnen stellen klar, dass sie nicht Teil des Campes sind, der das unweit stattfindet. Das startet heute das antimilitaristische Camp von des Bündnisses Rheinmetall Entwaffnen, erklären sich aber direkt solidarisch damit. Und wir werden die Pressemitteilung vielleicht einfach spiegeln auf unserer Seite. Zum Statement Wenn wir nach Lösungen für Krisen, Flucht und Vertreibung suchen, ist es unverantwortlich, die Rolle deutscher Rüstungsexporteure als deren Verursachende nicht einzubeziehen. Um Lösungen zu ermöglichen, gehört diese absurde Logik von Militarisierung und Aufrüstung überwunden und aktiv bekämpft. Wir müssen Krieg dort stoppen, wo er beginnt. Fangen wir vor der Tür verbrecherischer Unternehmen an. Rheinmetall zu Waffeleisen, zu den Waffeln, GenossInnen. Ein Statement der AktivistInnen. Und jetzt hören wir nochmal kurz Musik von Jenny und Caroline. Retrigger.
Popularity. What is it made of? How does a person get to be popular with lots of people and have a few close friends too? Let's watch and see what makes people like one person and not another. Popularity, parking in cars with the boys at night. When Jerry brags about taking Ginny out, he learns that she dates all the boys, and he feels less important. What about Ginny? Does that make her really popular? Do the boys and girls like her? Is she welcome to join this group?
Am Dienstag, den 3. September, fand ab kurz nach drei ein erneuter Großeinsatz der Polizei auf dem Stühlinger Kirchplatz statt. Die Polizei stürmte den zu dem Zeitpunkt relativ leeren Park, von den beiden Hauptzufahrten kommend, und brachte ihren Hund und ihren Pressesprecher mit. Außerdem war eine Drohne im Einsatz. Schätzungsweise 40 BeamtInnen befanden sich stundenlang auf dem Platz. Der Pressesprecher erklärte, der Einsatz fände zur Bekämpfung der Drogenszene statt. Auf die Anfrage von Radio Dreieckland, ob Drogen festgestellt werden konnten, hat die Polizei Freiburg bisher noch nicht geantwortet. Und dieser ganze Aufwand wegen ein paar Gramm Hasch? Ein Gesprächsfetzen, der von einer Passantin aufgeschnappt wurde, die an unseren ReporterInnen vorbeiging, ist bezeichnend. Also Sicherheit vermittelt mir das jetzt nicht. Außerdem wurde unsere journalistische Arbeit eingeschränkt, denn im Zuge des Großeinsatzes erhielten drei Radio Dreieckland-JournalistInnen Platzverweise. Sie waren zufällig dabei, die Leute im Park nach ihrem Befinden zur gesteigerten Polizeipräsenz zu befragen. Unsere drei Platzverwiesenen sind drei von insgesamt sehr wenigen weißen Deutschen, die am Dienstag kontrolliert wurden. Vermutlich wurden sie nur deshalb kontrolliert, weil sie an eine rassistisch anmutende Kontrolle von schwarzen Männern auf einer Mauer herangetreten waren und den Betroffenen ihre Hilfe angeboten haben. Durch den Platzverweis konnten sie ihre Recherchearbeit nicht weiterführen, aber genau, die eigentliche Idee war, einen Alltag auf dem Stühlinger Kirchplatz darzustellen und ein paar Stimmen vom Platz zusammenzutragen. Und hier ist schon mal ein Anfang. Wir sind weiter an dem Thema dran.
Was supposed, dass du bist von der Radio? Du musst eine
Beispiel von der Radio. Das freie Radio, selbstorganisiert.
Selbstorganisiert. Ja.
Nur was unkommerziell.
Kommerziell. Also, aber ich kann nur, gib dir 2 Minuten. Einfach.
Okay.
Schnell.
Was gefällt dir hier am Stühlinger Kirchplatz?
Was gefällt mir? gefällt. Was macht mir
Spaß?
Ja. Ah, ich immer sehe meine Bruder aus Afrika und ich immer sehe, dass die Polizei ist immer da und suchen und was ist da, weißt du?
Das gefällt dir?
Ja, das gefällt mir, weil das erinnert mich, war alles, ich war klein, wir suchen in der Television, wie in der Black Star in Amerika. Weißt du, die früher auch in Amerika, wie die Black macht immer strong mit der Police, kämpfen mit Leuten, ist von mich wie so wie früher in einem Film, weißt du, immer ist ein Film. Warte einen Moment, du siehst Police, yes, und was macht die Police, und was macht die deutsche Leute, und wer guckt, wer, das ist auch gut so.
Okay, das ist für dich hier Tatort Stühlinger, Kirchplatz.
Für mich Stühlinger Platz ist meine zweite Haus, wie meine Kinder hat gesagt, wie man kommen hier und spielen, weil wir wohnen in der Nähe, so schön.
Ja.
Für mich ist es schön hier. Von Polizisten. Du siehst hier manchmal Polizisten und Black People. Das ist im Film, in Amerika.
Eine Stimme vom Stühlinger Kirchplatz, die auch schon ein bisschen das satirische Format, das da auch abläuft, spiegelt. Und jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung angelangt. Ich habe noch ein paar Veranstaltungshinweise für euch und verabschiede mich dann auch gleich. Und da werde ich euch einfach wieder den Tag vorlesen, wie immer. Und noch ein bisschen spoilern, vielleicht erst das Spoilern. Und zwar wird nächste Woche, Mittwoch und Donnerstag, gibt es zwei spannende Veranstaltungen. Einmal eine Lesung zu einem Buch, aus einem Buch mit dem Titel Was macht uns wirklich sicher? Ein Toolkit zu intersektionaler, transformativer Gerechtigkeit jenseits von Gefängnis und Polizei. Melanie Bratzel präsentiert das Was macht uns wirklich sicher Toolkit. Dieses stellt das Sicherheitsversprechen des Staates im Falle von sexualisierter und PartnerInnengewalt in Frage, weil Techniken wie Polizei, Gefängnis und Grenzen Gewalt reproduzieren, anstatt sie zu beenden. Die Lesung findet am 11. September, am Mittwoch kommende Woche um 20 Uhr in der Kita Auweia auf dem Kreta-Gelände statt. Das ist hier gegenüber unseres Sendestudios. Und mehr Infos dazu findet ihr unter taka.fr. Und am Donnerstag gibt es dann den entsprechenden Workshop. Donnerstag, 12. September von 10 bis 13 Uhr im Artik, im Freizeichen in der Haslacher Straße 43 mit dem Titel In Our Hands Community Accountability bei sexualisierter Gewalt. Ein Toolkit zu intersektionaler transformativer Gerechtigkeit jenseits von Gefängnis und Polizei. Was bedeutet Verantwortlichkeit in deiner Community? Was würdest du machen, wenn etwas Gewaltvolles, Verletzendes zwischen FreundInnen, MitbewohnerInnen oder Menschen einer Gruppe, der du angehörst, passiert? Community Accountability ist ein Konzept, das von Organisationen in den USA wie Insight entwickelt wurde, um Menschen für ihr gewaltsames, unterdrückendes Verhalten zur Verantwortung zu ziehen. Eine wichtige Basis dafür ist ein durch das Umfeld organisierter, transparenter Prozess abseits von Polizei, Gericht und anderen staatlichen Institutionen, die Gewalt und Unterdrückung aufrechterhalten. Er stellt eine Verknüpfung von Unterstützungsarbeit, Prävention und Bildungsarbeit, politischem Aktivismus und Täterarbeit her. Zu diesem Workshop müsst ihr euch anmelden, und zwar unter awareness-freiburg@riseup.net. Eventuell kann man da auch spontan dazustoßen, aber auch hier findet ihr mehr Infos unter www.taka.fr. Beide Veranstaltungen sind organisiert vom A-Team Freiburg, der Redaktion Ausbruch von Radio Dreieckland, der anarchistischen Gruppe, des EA Freiburg und des IZ3W, dem Informationszentrum Dritte Welt. Das war die Spoilerei für nächste Woche. Ich versuche auch noch ein Interview für euch zu organisieren, ein Vorab-Interview. Dann könnt ihr euch auch hier auf www.rdl.de nochmal schlau machen zu den Veranstaltungen. Und was jetzt heute noch so passiert, auch im Artik, im Freizeichen in der Haslacher Straße 43, ist der Rap-Anker. Um 20 Uhr geht's los. Und zwar, ey, yo, Freiburg. Mit dem Rap-Anker soll dem Sammelsurium aus Altenhasen jungen Rap-Enthusiasten und Rap-Fans aus Freiburg und Umgebung eine Anlaufstelle gegeben werden. Der sogenannte Battle-Rap ist jetzt hier verankert. Deswegen wird es, nachdem die ersten 7 Veranstaltungen bereits gebrannt haben, heute die nächste Veranstaltung mit Open Mic und Freestyle Battle Turnier geben. Wer beim Battle teilnehmen möchte, bitte vorab anmelden. Ist vielleicht heute noch möglich. Für saftige Beats frisch vom Teller sorgt der einzigartige Plattenmann No Set. Einläuten wird den Abend Kickbox Kevin aka Ruben Sohn Crueso mit einigen neuen Songs. Und direkt im Anschluss findet das Battle-Turnier statt. Einlass 20 Uhr, Beginn der Show 21 Uhr, Siegerprämie, erster Platz ist mit 80 Euro dotiert und einem Slot auf dem Anker-Tape. Der zweite Platz kriegt 20 Euro, Eintritt sind 3 Euro. Ha, checkt's aus, Sergio Schmidt, der Gute, organisiert das Ganze mit @artik-freiburg.de. Teilt die frohe Botschaft, das tue ich gerade. Mehr Infos, wie gehabt, www.taka.fr. Und tschüss, macht's gut, bis bald.